Das längste Gedicht, das Friedrich Schiller schrieb, ist das Lied von der Glocke. Es gibt Menschen, die fast das ganze Gedicht auswendig können. Ich halte es für eine Zumutung. Denn dieses Gedicht erzählt genau genommen am Beispiel eines Glockengusses die Geschichte des Menschen und der Menschheit. Es ist ein grandioses Gedicht und es hat ganz verrückte Zeilen und Sätze. Ich weiß nicht, ob ich es im Ganzen lesen kann, ob mir auf dem Weg nicht der Atem ausgeht. Und wenn er mir ausgeht, dann sage ich es euch. Dann sage ich so, jetzt ist Schluss. Das Lied von der Glocke, festgemauert in der Erden, steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort. Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. So lasst uns jetzt mit Fleiß betrachten, was durch die schwache Kraft entspringt. Den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu wahrt ihm der Verstand, dass er im innern Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand. Nehmet Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein, dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwalch hinein. Kocht des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise. Was in des Dammes tiefer Grube die Hand mit Feuers Hilfe baut, hoch auf des Turmes Glockenstube, da wird es von uns Zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Tagen und rühren vieler Menschen Ohr und wird mit dem Betrübten klagen und stimmen zu der Andachtchor. Was unten tief dem Erdensohne das wechselnde Verhängnis bringt, das schlägt an die metallene Krone, die es erbaulich weiterklingt. Weiße Blasen seh ich springen, wohl, die Massen sind im Fluss. Lasst's mit Aschensalz durchdringen, das befördert schnell den Guss. Auch von Schaumereien muss die Mischung sein, dass vom reinlichen Metalle rein und voll die Stimme schalle. Denn mit der Freude Feierklange begrüßt sie das geliebte Kind auf seines Lebens erstem Gange, den es in Schlafes Arm beginnt. Ihm ruhen noch im Zeitenschoße die schwarzen und die heitern Lose, der Mutterliebe zarte Sorgen bewachen seinen goldenen Morgen. Die Jahre fliehen pfeilgeschwind, vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe, er stürmt ins Leben wild hinaus, durchmisst die Welt am Wanderstabe, fremd kehrte heim ins Vaterhaus und herrlich in der Jugend prangen, wie ein Gebild aus Himmelshöhen mit züchtigen, verschämten Wangen, sieht er die Jungfrau vor sich stehen. Da fasst ein namenloses Sehnen des Jünglings Herz. Er irrt allein, aus seinen Augen brechen Tränen, er flieht der Brüder wilden Rhein, errötend folgt er ihren Spuren und ist von ihrem Gruß beglückt. Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe goldene Zeit, das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. O, dass sie ewig grün bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Wie sich schon die Pfeifen bräunen, diese Stäbchen tauch ich ein, sehen wir es überglast erscheinen, wird's zum Gusse zeitig sein. Jetzt, Gesellen frisch, prüft mir das Gemisch, ob das Spröde mit dem Weichen sich vereint zum guten Zeichen. Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes parten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Lieblich in der Bräute Locken spielt der jungfräuliche Kranz. Wenn die hellen Kirchenglocken laden zu des Festes Glanz, ach, des Lebens schönste Feier endigt auch den Lebensmai mit dem Gürtel, mit dem Schleier reißt der schöne Wahn entzwei. Die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben, die Blume verblüht, die Frucht muss treiben, der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe. Hier schließ ich mal, ihr habt gehört, wie Schiller im Grunde die Familie erzählt, wie es sie gar nicht mehr gibt. Es ist eine sich ausweitende Bauernfamilie, deren Scheunen voll sind mit Früchten und Getreide, und die Mutter ordnet die Schar der Kinder, und die Glocke tönt dazu. Der Schluss seiner Ballade sei euch aber doch noch mitgeteilt, denn ich habe eine riesige Pause gemacht. Mir ist, ehrlich gesagt, die Puste ausgegangen. So lautet der Schluss. Jetzo mit der Kraft des Stranges wiegt die Glock mir aus der Gruft, dass sie in das Reich des Klanges steige, in die Himmelsluft. Ziehet, ziehet, hebt, sie bewegt sich, schwebt. Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute. Thank you. Der Taucher. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher werf ich hinab, verschlungen schon, hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein eigen. Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die schroff und steil hinaushängt, in die unendliche See, den Becher in der Charybde Geheul. Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefe nieder? Und die Ritter, die Knappen um ihn her, vernehmen's und schweigen still, sehen hinab in das wilde Meer, und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum dritten Mal wieder fraget: Ist keiner, der sich hinunterwaget? Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor, und ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus der Knappen zagendem Chor, und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, und alle die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an des Felsens Hang und blickt in den Schlund hinab, die Wasser, die sie hinunterschlang, die Charybde jetzt brüllend wiedergab, und wie mit des fernen Donners Getose entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße. Und es wallet und siedet und braust und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Flut sich ohne Ende drängt und will sich immer erschöpfen und leeren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären. Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, und schwarz aus dem weißen Schaum klafft hinunter ein gähnender Spalt, grundlos, als ging's in den Höllenraum. Und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen. Jetzt schnell, ehe die Brandung wiederkehrt, der Jüngling sich Gott befiehlt. Und ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült. Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer. Und stille wird's über dem Wasserschlund, in der Tiefe nur brauset es hohl, und bebend hört man von Mund zu Mund: Hochherziger Jüngling, fahre wohl! Und hohler hört man's heulen, und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen. Und werfst du die Krone selber hinein und sprächst: Wer mir bringet die Kron, er soll sie tragen und König sein. Mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn, was die heulende Tiefe da unten verhehle, das erzählt keine lebende glückliche Seele. Wohl manches Fahrzeug vom Strudel gefasst schoss gäh in die Tiefe hinab, doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast hervor aus dem alles verschlingenden Grab. Und heller wie Sturmes sausen, hört man's näher und immer näher brausen. und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Well auf Well sich ohne Ende drängt. Und wie mit des fernen Donners Getose entstürzt es brüllend dem finstern Schoße, und sie aus dem finster flutenden Schoß, da hebet sich's schwanenweiß und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß. Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, und er ist's, und hoch in seiner Linken schwingt er den Becher mit freudigem Winken und atmete lang und atmete tief und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohlocken ist einer dem anderen rief: Er lebt, er ist da, es behielt ihn nicht aus dem Grab. Aus der strudelnden Wasserhöhle hat der Brave gerettet die lebende Seele. Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar, zu des Königs Füßen er sinkt, den Becher reicht er ihm kniend dar, und der König der lieblichen Tochter winkt. Die füllt ihn mit funkelnden Wein bis zum Rande. Und der Jüngling sich also zum König wandte. Lang lebe der König. Es freue sich, wer da atmet im rosigten Licht. Da unten aber ist's fürchterlich. Und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen. Es riss mich hinunter, blitzeschnell, das stürzt mir aus felsigem Schacht wildflutend entgegen, ein reißender Quell, mich packte des Doppelstroms wütende Macht. Und wie ein Kreisel mit schwindelndem Drehen trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, in der höchsten schrecklichen Not, aus der Tiefe ragend, ein Felsenriff. Das erfasst dich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, sonst wär er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's noch, bergetief, in purpurner Finsternis da. Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, das Auge mit Schaudern hinuntersah, wie's von Salamandern und Molchen und Drachen sich regt in dem furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelte da in grausem Gemisch zu scheußlichen Klumpen geballt der stachlichte Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt, und dräuend wies mir die grimmigen Zähne der entsetzliche Hai des Meeres jähne. Und da hing ich und war's mir mit Grausen bewusst, von der menschlichen Hilfe so weit unter Larven die einzige fühlende Brust, allein in der grässlichen Einsamkeit, tief unter dem Schall der menschlichen Rede, bei den Ungeheuern der traurigen Öde. Und schaudernd dacht ich's, da kroch's heran, regte 100 Gelenke zugleich. Will schnappen nach mir. In des Schreckenswahn lass ich los der Koralle umklammerten Zweig. Gleich fasst mich der Strudel mit rasendem Toben, doch es war mir zum Heil. Er riss mich nach oben. Der König darob sich verwundert schier und spricht: Der Becher ist dein, und diesen Ring noch bestimm ich dir, geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein. Versuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, was du sahst auf des Meers tief untersten Grunde? Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl und mit schmeichelndem Mund sie fleht: Lasst, Vater, genug sein das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht. Und könnt ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, so mögen die Ritter den Knappen beschämen. Drauf der König greift nach dem Becher schnell, in den Strudel ihn schleudert hinein. Und schaffst du den Becher mir wiederzustellen, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein und sollst sie als Ehegemahl heut noch umarmen, die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen. Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt und es blitzt aus den Augen ihm kühn und er sieht erröten die schöne Gestalt und sieht sie erbleichen und sinken hin. Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück. Sie verkündigt der donnernde Schall. Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick. Es kommen die Wasser all. Sie rauschen nieder. Den Jüngling bringt keines wieder.